Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der TNI-Kommandant erklärte, dass die KKB in Papua wieder OPM hieß. Indonesien Sozialministerin Tri Risma Harini erläuterte Katastrophenmanagement in Indonesien auf dem OECD-Forum in Paris, Frankreich. Nach dem indonesischen Außenministerium wurden keine indonesischen Staatsbürger Opfer der Schießerei in Philadelphia, den USA. Hunderte Menschen arabischer Abstammung in Palu praktizieren die Iwat-Tradition. Hunderte indonesische Bürger feiern Eid al-Fitr mitten in Madrids Frühlingssaison. Der Höhepunkt des Rückflusses wird am Montag nächster Woche erreicht. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Kommandant der Indonesian Streitkräfte TNI, General Agus Subianto, sagte am Mittwoch in einer Presseerklärung, dass die bewaffnete Verbrechergruppe KKB derzeit die Papua Unabhängigkeitsorganisation OPM genannt. Agus Subianto sagte, dass sie selbst diese Organisation West Papua National Befreiungsarmee TPNPB das gleiche wie OPM nannten. Zuvor wurde in der Koordinationssitzung des Ministeriums für Politik, Recht und Sicherheit am 29. April 2021 vereinbart, OPM als bewaffnete kriminelle Gruppe KKB oder terroristische Separatistengruppe KST zu bezeichnen. Allerdings am 5. April 2024 gab TNI den Status zurück und erwähnte, dass KKB OPM wird. Nach Angaben des TNI-Kommandanten haben sie oder beziehungsweise OPM nun Terror, Vergewaltigungen an Lehrern, Gesundheitspersonal und Morde an TNI und Polri und die Gemeinschaft verübt. Agus Subianto gibt zu, TNI habe ihre eigene Methode zur Lösung von Problemen in Papua. Obwohl bewaffnete Operationen durchgeführt werden, priorisiert TNI auch einen territorialen Ansatz, um die Entwicklung zu beschleunigen und das Wohlergehen der Papua-Leute zu verbessern. Die indonesische Sozialministerin Tri Risma Harini erläuterte am Mittwoch, dass Katastrophenmanagement in Indonesien auf dem globalen Forum oder Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in Paris, Frankreich. In einer Mitteilung des Sozialministeriums in Jakarta vom Donnerstag, den 11. April 2024, war die Ministerin die Eröffnungsrednerin am zweiten Tag des Infrastrukturforums mit dem Thema Resilienz kritischer Infrastrukturen. Das indonesische Sozialministerium hat ein soziales Scheunensystem mit 613 Scheunen in 29 Provinzen vorbereitet. Darüber hinaus hat das Sozialministerium Puffervorräte vorbereitet, die über 328 Städte oder Bezirke verteilt sind, um die Logistik bei Katastrophen und bei der Bewältigung nach der Katastrophe zu unterstützen. Der Inhalt dieser Vorräte umfasst Lebensmittel, Kleidung, Zelte, Trinkwasseraufbereitung, öffentliche Küchen, Reinigungsanlagen, Beleuchtungssysteme mit Solarenergie und tragbare Toiletten. Das Sozialministerium bereitet auch Traumaheilung, temporäre Gotteshäuser und Notschulen vor. OECD-Moderatorin Elsa Pilschowski meint, OECD-Länder müssen voreinander lernen. Indonesien ist ein Land, das in Bezug auf Bemühungen zur Milderung der Katastrophen nachgeahmt und untersucht werden kann. Das indonesische Außenministerium bestätigte, dass keine indonesischen Staatsbürger Opfer der Schießerei in Philadelphia, den Vereinigten Staaten, am Mittwoch, den 11. April wurden. Diese Informationen wurden vom indonesischen Generalkonsulat in New York, dessen Akkreditierungsgebiet Philadelphia, nach Abstimmung mit den örtlichen Behörden und der indonesischen Gemeinde in der Stadt umfasst. Dies wurde vom Direktor für den Schutz indonesischer Bürger und indonesischer juristischer Personen des indonesischen Außenministeriums Yuda Nugraha in einer kurzen Nachricht übermittelt, die Antara am Donnerstag, den 11. April, erhalten hat. Die Zahl der in den Selbstberichtsdaten des indonesischen Generalkonsulats New York in Philadelphia erfassten indonesischen Staatsbürger beträgt rund 5.000 Menschen. Die Mehrheit der indonesischen Staatsbürger lebt im Süden von Philadelphia, während die Schießerei im Westen von Philadelphia stattfand. Die Schießerei in West Philadelphia ereignete sich am Ende der Eid al-Fitr-Feierlichkeiten. Drei Personen wurden Berichten zufolge durch Schüsse verletzt und wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat 5 Schützen festgenommen, darunter einen 15-jährigen Jungen, der ein Sturmgewehr benutzte. Die Einwohner arabischer Abstammung in Palu, Zentral-Sulawesi und den umliegenden Gebieten feierten am Donnerstag das arabische Eid oder allgemein Iwad genannt. Diese Tradition wird routinemäßig jedes Jahr am 2. Schawal durchgeführt und dieses Mal findet die Iwat-Tradition im Dorf Baru in der Stadt Palu statt. Sie machten Haus-zu-Haus-Besuche bei Bewohnern arabischer Abstammung, sangen die Lobpreisung und Gebete des Propheten, als sie im Haus ankamen, und fuhren das mit religiösen Predigten fort. An dieser Tradition nehmen nicht nur Bewohner arabischer Abstammung in Palu teil, sondern auch Bewohner arabischer Abstammung in anderen Bezirken wie Sigi, Donggala und Parigi Mutong. Iwat endet in Nadoli, einem der ersten Häuser arabischer Einwohner in Palu. Dieses arabische Eid weckt bei den Bewohnern rund um das Dorf Baru Begeisterung. Sie kamen und sahen diese jährliche Tradition aus erster Hand. Hunderte indonesische Bürger verrichteten am Mittwoch, den 10. April, in der indonesischen Botschaft in Madrid, Spanien, mitten im Frühling Idul Fitri 1445 Hijri-Gebete und besuchten sich gegenseitig. Laut einer schriftlichen Erklärung der indonesischen Botschaft in Madrid, die Antara am Donnerstag, den 11. April, erhalten hat, feierten der indonesische Botschafter in Spanien, Muhammad Najib, und indonesische Bürger in Spanien, Eid al-Fitr 1445 Hijri, im Innenhof des Hauses des indonesischen Botschafters in Madrid. Die indonesische Botschaft in Madrid sagte, dass die öffentliche Beteiligung an der diesjährigen Eid al-Fitr-Feier viel höher als bei der letztjährigen Feier sei. An dieser Feier nahmen nicht nur Menschen teil, die in Madrid leben, sondern auch indonesische Staatsbürger von außerhalb Madrids und Menschen aus dem Ausland, die in Madrid Urlaub machen. Nach Angaben der indonesischen Botschaft in Madrid bewerteten die anwesenden indonesischen Bürger die Aktivität als einen wertvollen Moment, um mit indonesischen Mitbürgern in Spanien in Kontakt zu bleiben. Die staatseigene Eisenbahngesellschaft Indonesiens, PT Kereta Api Indonesia, prognostiziert, dass der größte Rückfluss in Jakarta und West-Java am kommenden Montag, den 15. April, stattfinden wird, und die Zahl der nach Jakarta und Umgebung zurückkehrenden Passagiere 44.408 Personen erreichen wird. Der PR Manager von KAI Jakarta, X. van Henry Wintoko, teilte am Mittwoch den 10. April in Jakarta der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, die Ankunftsdaten am ersten Tag von Eid al-Fitr zeigen, dass rund 5.000 Passagiere am Bahnhof Gambir und 13.000 Passagiere am Bahnhof Pasar Senen ausstiegen. Unterdessen reisten am selben Tag mehr als 43.000 Passagiere von Jakarta in ihre Heimatstädte. X-Fan sagte, dass seit Beginn des Eid-Transportzeitraums ab dem 31. März 2024 bis zum Eid al-Fitr laut der Überwachung die Zahl der Fernzugreisenden rund 684.000 Menschen erreicht habe. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.162 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.528 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.845 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Komentar hat weiter das Thema Biden kritisiert Israels Herangehensweise an den Krieg in Gaza. Der US-Präsident Joe Biden kritisierte die Herangehensweise des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu an den Konflikt in Gaza und nannte sie einen Fehler. Er äußerte auch weitere Kritik an Israels Umgang mit dem Konflikt. Ihm zufolge sollte Israel eine Einstellung der Kämpfe fordern, um die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu erleichtern. Bidens Aussage war einer der schärfsten Kritikpunkte aus den USA, dem engen Verbündeten Israels. Letzte Woche bezeichnete Biden in einem Telefonat mit Netanyahu die allgemeine humanitäre Lage in Gaza diplomatisch als inakzeptabel. Er forderte außerdem, dass Israel spezifische und konkrete Schritte umsetzt, um die vielen Verluste zu bewältigen und die Sicherheit aller humanitären Helfer zu gewährleisten. Biden drohte dann damit, die US-Politik gegenüber Gaza neu zu bewerten, falls Netanyahu nicht sofort Maßnahmen zum Schutz humanitärer Helfer und Zivilisten ergreife. Bidens Drohung erfolgte nach einem israelischen Luftangriff, bei dem 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet wurden. Bislang wurde jegliche internationale Kritik und aller Druck von Israel nie beachtet. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn es von seinem engsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten, kommt. Der Beweis ist, dass Netanyahu wenige Augenblicke nach dem Telefongespräch mit Joe Biden mehrere Schritte unternahm, um zu versuchen, zumindest einige von Bidens Forderungen zu beantworten. Er berief eilig eine Kabinettssitzung ein, um der Öffnung von 3 Hilfsflotten nach Gaza zuzustimmen. Die USA äußerten nicht nur scharfe Kritik an Israel, sondern reduzierten auch ihre diplomatische Unterstützung für Israel, nämlich dadurch, dass sie sich letzten Monat der Waffenstillstandsresolution im UN-Sicherheitsrat enthalten und so die Verabschiedung der Resolution ermöglicht haben. Es besteht die Hoffnung, dass diese Art scharfer Kritik von der US-Regierung weiterhin geübt wird, um eine Änderung in Israels Herangehensweise an den Konflikt in Gaza zu fördern. Die Vereinigten Staaten sollten ernsthaftere Schritte in diese Richtung unternehmen. Eine Möglichkeit besteht darin, die US-Waffenverkäufe an Israel zu reduzieren oder strengere Bedingungen zu stellen. Darüber hinaus könnten die USA auch Maßnahmen ergreifen, um die Militärhilfe einzuschränken, wenn die USA Mut hätten, diese schwerwiegende Maßnahme zu ergreifen, ist es nicht unmöglich, dass Israel seine Herangehensweise an den Konflikt in Gaza sofort ändert. Das war der Kommentar.
Liebe Zuhörer, einige historische Ereignisse werden wir Ihnen beim Programm Vergangenheit und Gegenwart berichten. Wir beziehen uns auf den 12. April. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 12. April 1945, an dem Franklin Delano Roosevelt verstarb. Franklin Delano Roosevelt ist ein US-amerikanischer Präsident, der von 1933 bis 1945 amtierte. Roosevelt ist eine verdienstvolle Persönlichkeit, die die Vereinigten Staaten aus der Großen Depression während der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren führte. Außerdem brachte er auch die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg. Der Zusieg der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten über Deutschland und Japan führte. Roosevelt starb am 12. April 1945 in Warm Springs, Georgia, den Vereinigten Staaten, an einer Hirnblutung. Er starb im Alter von 63 Jahren. Nach der Bestattung im Weißen Haus am 14. April 1945 wurde Roosevelts Leichnam einen Tag später im Rosengarten zur letzten Ruhe gebracht. Wir kommen jetzt zum 12. April 1961, an dem Juri Gagarin der erste Mensch im Weltraum war. Am 12. April 1961 flog der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch auf der Weltraummission Vostok 1 in 108 Minuten in den Weltraum. Er erhielt viele Auszeichnungen und Ehrenmedaillen, einschließlich der Medaille Held der Sowjetunion. Juri Gagarin wurde später stellvertretender Ausbildungsleiter im Kosmonauten-Ausbildungszentrum außerhalb von Moskau, das später nach ihm benannt wurde. Seit 1962 wird der 12. April in Russland und einigen der abtrünnigen Staaten der Sowjetunion als Tag der Kosmonautik begangen. Im 2011 erklärten die Vereinten Nationen den 12. April zum Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 12. April 2014, an dem ein verheerendes Großfeuer die Stadt Valparaiso, Chile, verwüstete. Am 12. April 2014 kam es zu einem Brand auf einem Hügel in der Stadt Valparaiso, Chile. Das Feuer brach am Nachmittag Ortszeit in der Region Camino La Pólvora in der Nähe der Mülldeponie El Mole aus. Das Feuer breitete sich schnell aus, brannte Häuser in dem dicht besiedelten Viertel nieder und verursachte mehrere Stromausfälle. Mindestens 15 Menschen starben und 2500 Gebäude wurden zerstört. Außerdem wurden rund 850 Hektar Vegetation durch das Feuer verbrannt, das erst zwei Tage später vollständig gelöscht werden konnte. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Kemenangan yang sejati. mana sungguh tak pantas untuk berbuat begitu. Cepat sadari lalu lekas-lekaslah pergi menuju pintu maaf ilahi Rabbi. Kembali kita pada hati nurani, bersihkan semua dosa dalam diri.
Fitri, Fitri, ini Idul Fitri,
merebut ampunan Sang Maha Suci, mengenang kebahagiaan dalam hati, meraih kembali.
Of Indonesia.
Dibuat seluruh unsur Indonesian hat hoida das tema Indonesian uns Kamboja proven zusammen arbeit im Wesen uns bei der Stadtplanung und Entwicklung. Der Indonesische Botschafter in Kamboja Santo Dharma Sumarto Trabzi am Donnerstag den 4. April in dem kambodschanischen Minister für Land, Management, Stadtplanung und Bauwesen sei Samar in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Zitiert aus der offiziellen Erklärung der Botschaft der Republik Indonesien in Phnom Penh am Samstag, den 4. April, hofften die beiden während des Treffens bei der Entwicklung der Infrastruktur und Stadtlandschaften in Kamboja zusammenzuarbeiten. Botschafter Santo betonte, dass die indonesischen Staatsunternehmen BUMN über Erfahrung in der Entwicklung von Projekten im Ausland verfügen und den Wunsch haben, sich an Bau- und Stadtentwicklungsprojekten in Kamboja zu beteiligen. Um die institutionelle Zusammenarbeit, insbesondere das Landesmanagement, zu stärken, ermutigte Botschafter Santo den Austausch von Besuchen zwischen Beamten des kambodschanischen Ministeriums für Landesmanagement, Stadtplanung und Beamten des indonesischen Ministeriums für Agrarangelegenheiten und Raumplanung. Botschafter Santo äußerte außerdem die Absicht, Indonesien mehr Kapazitätsentwicklungsprogramme und Stipendien für kambodschanische Beamte anzubieten. Als Reaktion auf die Aussage von Botschafter Santo hofft Minister Sey Samar mit der indonesischen Botschaft in Phnom Penh zusammenzuarbeiten, um Schulungen für Beamte in seinem Ministerium anzubieten. Minister Sey Samar hofft auch, dass Kambodscha bei der Entwicklung der Stadtplanung von Indonesien lernen kann, beispielsweise bei der Stadtplanung in den Pasar Bali, der Sonderregion Yogyakarta und Bandung, West Java. Das Treffen zwischen dem Botschafter Santo und dem Minister Sesamal fand einen Monat nach dem Treffen zwischen dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo und dem kambodschanischen Premierminister Hun Manet während des ASEAN-Australien-Sondergipfels Image in Melbourne, Australien statt. Während des Treffens ist die Infrastrukturkooperation eines der Hauptthemen. Das war unser Indonesien.
Selamat Hari Raya, Selamat Hari Lebaran, Raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin.
Ya, ini pencoba.
Of Indonesia.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen die Tradition Punutan vorstellen. Liebe Zuhörer, Ketupat oder Kupat auf Deutsch im Palmbett Köpfchen gedämpfter Reis ist die Spezialität von Indonesien. Ketupat wird gewöhnlich bei den islamischen Feiertagen, vor allem dem Idul Fitri, zubereitet. Man isst Ketupat mit Beilagen, wie unter anderem Rendang und opor ayam. Rendang ist ein Kokosmilch und gewürzten geschmortes Reis und opor ist in Kokosmilch gekochtes, kräftig gewürztes Geflügel. Die Buchsörer, die indonesische Bevölkerung beginnt, Ketupat kurz vor dem Feiertag Idul Fitri herzustellen. Dies gibt aber für die Bevölkerung der Insel Pramuka in der Inselgruppe Seribu und für die Bevölkerung von Banten nicht. Sie stellen Ketupat am 15. Tag des Fastenmonats her. Die Tradition zur Herstellung Ketupat ist unter dem Namen Punutan bekannt. Sie üben sie aus, um die Freundschaft zwischen der Bevölkerung während des Fastenmonats zu vertiefen und um Gott zu danken, dass die Bevölkerung wieder den Fastenmonat erleben kann. Die Besucher in Punutan stellen die Frauen in ihren Häusern her. Manchmal bereiten sie ihn gemeinsam zu der gekochte Ketupat mit Inimose zum sogenannten Abendgebet Maghrib mit gebracht. Da in den Mose viel Ketupat von der Bevölkerung gebracht wird, werden sie von den Teilnehmern des Fastenmonatsgebets den Tarawih verteilt. Nach dem Tarawih-Gebet essen sie den Ketupat gemeinsam mit den Hühnerfleisch, Opor und Putfleisch Rendang. Die Bevölkerung der Insel Pramuka isst den Ketupat mit Kartoffeln, die in Kokosmilch gekocht werden. Die Punutan Tradition wird nach dem Tarawih-Gebet ausgeübt. Dabei sprechen die Muslime das sogenannte Punut, ein Gebet ab dem 16. Fastenmonat. Es gehört jedoch nicht nur viel. Wenn die Muslime dieses Gebet nicht aussprechen, begehen sie keine Sünde. Obwohl Punutan die Tradition der indonesischen Muslime ist, befolgen sie nicht alle. Sie nutzen die Zeit in der Mitte des Fastenmonats bis zum Ende des Fastenmonats, um ihr Benehmen und ihren Glauben zu verbessern. Sie lesen beispielsweise viel im Koran. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über die Tradition Punutan. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören! Sakatunggal baitu salam Fosterland. Ibu surer of the rise to religious and autumn in Indonesian Jordan City Sakatunggal baitu salam Moshe in Banyumas Sentra Yafa Besuhan. Di Sakatunggal baitu salam Moshe is Aina del Ertesten Museum in Central Java. Eine Version der Gründungsgeschichte besagt, dass diese Moschee 1288 gegründet wurde. Dies bedeutet, dass diese Moschee bereits vor der Entstehung des Majapahit Königreichs im Jahr 1293 erbaut wurde. Geografisch gesehen liegt die Sakatunggal Moschee in einem von Hügeln flankierten Tal im Dorf Cikaka im Distrikt Wangon im Bezirk Banyumas. Ibu suruh di Sakatunggal Moschee, Mais, Yula, misst etwa 12 mal 18 Meter und verwendet viele verschiedene Holzmaterialien. Diese Moschee wurde Sakatunggal genannt, weil sie eine einzige Säule hat. Diese Stützsäule befindet sich in der Mitte des Moschee-Gebäudes mit vier Flügeln von der Mitte ausgehend. Der untere Teil der Stützsäule ist mit Glas eingefasst, um die uralte Inschrift des Gründungsjahres der Moschee zu schützen. Die vier an der Säule befestigten Flügel symbolisieren die vier Panzer Kibla Papat oder die vier Elemente, die Feuer, Wind, Wasser und Erde symbolisieren. Sakatunggal weist auch darauf hin, dass die auf der Erde lebenden Menschen ein heiliges Leben führen sollten. Dazu gehören Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Gehorsam. Darüber hinaus symbolisieren die vier Elemente die Notwendigkeit des Gleichgewichts im menschlichen Leben. Die Besucher von Sakatunggal Moschee hat ihren eigenen Charme. Der Imam der Moschee trägt keine in Indonesien übliche Kopfbedeckung. Das ist normalerweise eine Peci, Kopja oder Gebetsmütze, sondern eine Udeng-Kopfbinde. Auch das Gebetsritual in dieser Moschee ist einzigartig und bewegt die Besucher. Jedes Gemeinschaftsgebet wird eingestimmt durch einen summenden Lobpreis udah uro-uro. Terwi aina tradisionele Javanese himne gesungen wird. Das Besondere daran ist, dass die gesamte Reihe der Feiertagebete in der Gemeinde verrichtet wird. Isaka Tunggal Baitus Salam Moshe hält immer noch an der Tradition fest, keine Lautsprecher zu verwenden. Der Gebetsruf wird immer noch von vier Mädchens gleichzeitig gesungen und klingt aus dieser Moshe klangvoll und melodisch. Liebe Hörer, das war unser Brief über die Moshe Saka Tunggal Baitus Salam. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Nasibmu
Voice of Indonesia.
Firzeh Behinderungskinder ist die Selbstständigkeit bei der Durchführung der alltäglichen Aktivitäten sehr wichtig. Wenn es um Essen geht, haben die Kinder mit besonderen Bedürfnissen oft Schwierigkeiten, die verschiedenen Lebensmittel zu erkennen und sie ohne Hilfe zu verarbeiten. Dank der Entwicklung der Technologie können innovative Lösungen wie Taktus den Behinderungskindern die nötige Unterstützung bieten, damit sie leichter und unabhängig essen können. Liebe Zuhörer, diese künstliche Besteckinnovation wurde von Alicia Sessionia Chandana, einer Studentin mit dem Studienprogramm Produktmanagement und Design an der Fakultät für Kreativwirtschaft der Universität Surabaya entwickelt. Taktus soll Kinder mit Sehbehinderungen erleichtern, selbstständig zu essen. Einsatz von Taktus-Produkten besteht aus einem Teller, einem Löffel und einer Gabel. Einzigartig ist, dass dieses Besteck mit Braille-Buchstaben ausgestattet ist, die als Zeichen für das Besteck und die Art der Lebensmittel dienen. Alicia sagte, dass die Entwicklung dieser Innovation durch die wachsende Zahl von sehbehinderten Menschen in Indonesien motiviert wurde, die zu einem Problem geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Taktus wurde aus Teakholz hergestellt, das robust und langlebig ist. Der Taktus-Teller hat einen Durchmesser von 20 cm und eine Höhe von 5 cm, während der Löffel und die Gabel 12 cm lang und 2 cm dick sind. Auf der Außenseite des Tellers gibt es Braillenbuchstaben, die die Art der Speisen wie Beilagen, Gemüse, Reis und Obst angeben. So können die Benutzer wissen, wo sich das Essen befindet, ohne es direkt berühren zu müssen. Ebenfalls befinden sich am Griff des Löffels und der Gabel Braille-Buchstaben, die den Namen des Bestecks bezeichnen, damit es nicht verwechselt wird. Außerdem entspricht dieses Produkt dem Lebensmittelstandard, sodass es für Lebensmittel sicher ist. Das war Dies und Das von Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert heute ein Poplied aus West Sumatra mit dem Titel Bare Solo. Das Lied Bare Solo wurde von Muskan Sharif in den 1960er Jahren komponiert. Dieses Lied erzählt die Geschichte der Region Solok in West Sumatra, die für ihre hervorragende Reisproduktion bekannt ist. Das Lied Bare Solok erzählt auch davon, wie man den Solok-Reiser lieben und süchtig werden kann, vor allem wenn man ihn mit Sambalado isst, einer Gericht aus verarbeiteter Kokosmilch, die mit Chilis und zerstossenen Minang-Gewürzen gekocht wird. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Bare Solok aus West Sumatra, gesungen von Ria Amelia. Gute Unterhaltung!
Voice of Indonesia.